Es gibt noch eine Anwendung zu diesem Thema Demut, die ich mit euch besprechen möchte und darüber reden möchte. Wenn wir an Demut denken und diese Herzenseinstellung, dass ich verstehe, dass ich klein bin, besonders im Vergleich mit Gott, im Kontext vom Evangelium, dann eine Anwendung, die wir anwenden können, ist eine Herzenseinstellung zu haben, dass wir einfach annehmen, was auf uns zukommt, ohne dass wir Freude verlieren und ohne dass wir dann ständig gegen andere kämpfen und Konflikte verbreiten. Und hier sind ein paar Ideen oder Erklärungen dazu. Ich habe früher gesagt, ja, wir haben diese Pläne, die wir machen, und manchmal werden die Pläne nicht zustande kommen und dann sind wir ein bisschen traurig und dann können wir einfach daran denken, hey, ist doch okay, wir haben Jesus angeschaut durch das Evangelium, Philipper 2, wir haben auch gesehen, dass ein Mann, der gerecht ist, kann auch leiden, das ist auch okay im Leben. Und manchmal werden wir dann einfach im Leben auch leiden. Ich würde auch sagen, als Randnotiz, es geht uns echt gut. Das Leben kann viel, viel, viel schwerer sein, als was wir erleben in 2023. Aber wir möchten dann diese Herzenseinstellung in uns haben. Ich kann einfach annehmen, ich kann akzeptieren, was auf zu mir kommt. Und wenn wir manchmal auch versuchen, Gott zu ehren, indem wir leiten. Mike hat auch etwas zu diesem Thema gesagt heute Morgen. Dann manchmal denken wir, wenn wir unsere dann Vorstellungen haben für verschiedene Sachen, Familienleben, Arbeit, Gemeindeleben, wenn wir unsere Vorstellungen haben, dann denken wir, ich muss dann einfach meine Meinung äußern. Und wir denken vielleicht in unserem Herzen, meine Meinung ist super wichtig. Und wir werden auch ein bisschen darüber sprechen im nächsten Punkt. Aber es kann sein auch, dass wir versuchen immer alles zu kontrollieren nach unseren Vorstellungen. Oder dass wir auch mit anderen reden, als ob unsere Vorstellungen einfach die besten Vorstellungen sind. Aber was wir einfach lesen und lernen durch das Evangelium, ist zuerst, deine Vorstellungen und deine Gedanken sind höchstwahrscheinlich nicht so gut, wie du denkst. Weil wenn wir dann Gott anschauen und erkennen, wie groß Gott ist und wie vollkommen Gott ist, und schauen wir uns an und wir denken, okay, meine Gedanken sind nicht seine Gedanken, meine Pläne sind nicht seine Pläne und meine Vorstellungen sind nicht einfach so gut, wie ich denke, die sie sind. Zweitens, durch das Evangelium können wir dann auch verstehen, dass wenn unsere Vorstellungen und Gedanken auch gut sind, es ist auch okay, wenn ich in Demut dann sanftmütig und gnädig mit anderen umgehe oder auch mit den Umständen umgehe. Ergibt das Sinn? Seid ihr mit mir? Ich habe früher gesagt, nee, nicht so. Gut, dann habe ich Zeit zu erklären ein bisschen. Ich habe früher gesagt, was für ein Herz haben wir in der Gemeinde? Das ist nur ein Beispiel, es gibt verschiedene Beispiele und Bereiche des Lebens, aber in der Gemeinde, und ich kenne nicht, was passiert hier in der Gemeinde. Es ist nur von Erfahrung mit meinem Herzen und auch in der Seelsorge mit anderen. Wir können denken, warum machen die, oder warum haben die Ältesten entschieden für das in der Gemeinde, in unserer Gemeinde. Ich habe eine andere Vorstellung, ich habe eine andere Idee und meine Idee ist sehr gut. Wenn du dann stolz bist und stolz im Herzen hast, dann bist du bereit, dann für diese Ideen zu kämpfen. Und dann bist du bereit, auch andere Menschen oder Beziehungen zu beschädigen, weil du denkst, meine Ideen, meine Vorstellungen sind so gut, dass ich die weitergeben muss. Und die sind so gut, dass ich mit anderen schlecht über die Ältesten oder die Leiter der Gemeinde, die Brüder, reden darf. Und meine Gedanken sind so gut, dass ich keine Freude habe, bis zum Ich diese Vorstellungen, diese Gedanken, diese Pläne für die Gemeinde durchsetze. Gibt das Sinn? Seid ihr mit mir? Wir haben diese Gedanken. Oder vielleicht haben wir nicht, wir denken nicht an diese Gedanken, aber wenn wir das Herz in uns prüfen, dann sehen wir, dass wir so überzeugt sind von unseren Ideen, dass wir denken, es muss so sein. Ergibt das Sinn? Aber was ich versuche zu lehren, in Demut durch das Evangelium, zuerst, meine Gedanken sind nicht so gut, wie ich denke oft. Zweitens, sogar wenn sie gut sind, dann kann ich einfach das annehmen, was Gott mir gibt, ohne Probleme zu bereiten, ohne zu kämpfen. Gott hat uns viele gute Prinzipien gegeben. Das war eigentlich nicht alles, was ich hier aufgeschrieben habe, aber der Geist führt momentan. Es ist 100% in Ordnung, wenn wir etwas sehen, das nicht richtig ist, dass wir daran arbeiten. Oder vielleicht, es gibt vielleicht einige Kategorien im Leben, nicht wahr? Es kann sein, dass wir etwas sehen, das nicht richtig ist, das falsch ist oder das Sünde ist. Und das müssen wir ansprechen. Es gibt keine andere Wahl, außer 1. Petrus 4,8, wenn wir diese Sünde in Liebe zudecken könnten. Das ist auch möglich. Aber wenn ich sehe, dass eine Person sündigt und ich, es ist viel mehr, ich habe einige Lektionen, die ich unterrichte diese Woche und diese Gedanken sind einfach, liegen auf dem Herzen. Es kann sein, dass eine Person sündigt, passiert und dann habe ich eine Pflicht vor Gott, entweder diese Sünde zuzudecken in Liebe oder um Jesus zu ehren und dem Nächsten zu helfen, soll ich dann diese Sünde ansprechen. Aber hier ist ein praktisches Beispiel für die, die verheiratet sind. Falls unsere Frauen sündigen, wie sprechen wir mit unseren Frauen? Und diese Frage, wie sprichst du mit deiner Frau, zeigt, ob wir diese Prinzipien von Demut im Kontext des Evangeliums verstehen. Manchmal denken wir in einer Ehe, in der Ehe, natürlich werden wir das Auto so parken in der Garage. Es ist selbstverständlich. Und dann gehen wir mit unseren Frauen um, als ob es einfach so selbstverständlich ist, dass du dumm bist, dass du nicht verstehst. Das ist, wie wir das Auto parken. Aber wenn wir dann das Evangelium anschauen, dann sehen wir, dass Gott nicht mit uns so umgeht. Das ist nicht, wie Jesus gelebt hat. Und dann können wir auch lernen durch die ganz spezifischen Prinzipien, zum Beispiel Galater 6,1, auch falls meine Frau gesündigt hat, dann soll ich ihr oder sie zurechtweisen, ihr helfen in einem Geist der Sanftmut. Genau wie Gott mit uns umgeht. Aber warum gehen wir mit dem Nächsten nicht mit einem Geist der Sanftmut um? Oft, weil wir nicht demütig sind, weil wir denken, dass wir einfach so wunderbar sind und meine Ideen sind so wunderbar, ich werde einfach dir sagen, was ich denke, mit Kraft und Macht. Aber das ist nicht das, wie wir das Evangelium anwenden sollen in Demut. Ich habe nicht gesagt, dass ich mit meiner Frau nicht sprechen werde, falls sie sündigt. Versteht ihr? Falls sie sündigt, dann möchte ich und muss ich mit ihr sprechen. Das ist einfach Liebe. Oder diese Sünde zuzudecken. Ich möchte mit meiner Frau reden, aber wie ich mit ihr rede, zeigt, ob ich demütig bin oder nicht. Und das praktiziere ich und anwende ich nicht perfekt, aber ich möchte auf zu ihr gehen und in einem Geist der Sanftmut ihr helfen, ihr dienen. Nicht, dass ich einfach zu ihr gehe, mit dem Hauptziel, einfach meine Meinung bekannt zu machen. Versteht ihr den Unterschied? Ergibt das Sinn auch? Manchmal denken wir, besonders als Männer, nicht wahr? Ah, ich habe etwas zu sagen. Und die Hauptsache ist, das Hauptziel dieses Gesprächs ist, dass ich rede. Nein, das ist eigentlich nicht, das widerspiegelt nicht diese Prinzipien von Demut. Wenn wir verstehen, wie groß Gott ist, wie klein wir sind, Und was Gott für uns getan hat durch Jesus, das treibt uns an, dann mit dem Nächsten in so einer Weise umzugehen. Gnädig, sanftmütig, dass wir versuchen tatsächlich zu helfen, zu dienen. Und das heißt auch, dass wir dann, wenn diese Person das nicht tut, was wir wollen, dass wir auch bereit sind zu lehren, zu helfen, mit Langmut. Wir sind da. Kindererziehung ist auch ein Beispiel, nicht wahr? Kindererziehung ist so einfach, so wunderbar. Wir sagen als Eltern, wir geben eine Anweisung und meine Kinder müssen nur einmal im Leben diese Anweisung hören und die sind bereit, jeden Tag ständig diese Anweisung anzuwenden, ohne Wiederholung. Es ist so einfach. Hat bei uns nie passiert. Auch am Anfang der Woche habe ich auch ein Gespräch mit Jody gehabt und das war genau das Thema. Wie oft, die Frage ist vorgekommen im Gespräch, ich werde nicht nennen, wer diese Frage gestellt hat, aber wie oft müssen wir dann diese einfachen Anweisungen zu Hause wiederholen? Und wie wir diese Frage antworten und wie wir mit so einer Frage umgehen, zeigt, was wir tatsächlich denken über uns selbst. Weil in dem Moment, wo wir vielleicht ein bisschen müde sind als Eltern oder sogar aufgeregt sind als Eltern und wir denken, fünfmal habe ich schon gesagt, aber warum sind wir so zornig, wenn wir zum sechsten Mal diese gleiche Anweisung geben müssen? Und ich mache keine Ausrede für die Sünde von den Kindern. Das habe ich, keine Ausrede für Sünde. Die Kinder sollen gehorchen. Gleich ganz und gerne würde ich lehren. Aber wenn ich das nicht bekomme, was ich möchte, dass meine Kinder gleich ganz und gerne gehorchen, dann, wenn ich in Zorn und Ärger darauf reagiere, das zeigt, was tatsächlich in meinem Herzen ist. Und oft ist es so, dass ich denke, dass es so sein soll. Ich rede, meine Kinder gehorchen. Es soll so sein. Aber was ich sage hier, was ich lehre, ist, in Demut dann können wir einfach erkennen im Leben und verstehen, im Leben, wenn ich nicht bekomme, was ich haben möchte, das kann ich einfach annehmen, akzeptieren. Ich verstehe. Wie oft habe ich auch das Wort Gottes, hier ist ein Beispiel, oder ein Grund dafür, warum wir so denken sollen. Wie oft haben wir die Anweisungen Gottes gelesen? Oft, würde ich sagen. Vielleicht nicht ganz die Bibel durch, aber ihr habt Bibelstellen oft gelesen. Und sind wir auch solche, die einfach einmal die Bibel lesen und dann sofort sind wir bereit, die Prinzipien anzuwenden? Perfekt. Nein. Sind wir eigentlich die die Bibel lesen? Und dann wieder lesen und lesen und lesen und denken, oh, wann werde ich endlich diese Prinzipien richtig anwenden? Es ist genauso bei uns, nicht wahr? Und in Demut, dann können wir verstehen, so sollen wir mit unseren Kindern umgehen oder so soll ich mit meiner Frau umgehen. Mit einem Geistersanftmut, gnädig, dass ich einfach akzeptiere, keine Ausrede für Sünde, aber ich verstehe, dass Sünde passiert. Und dann bin ich nicht so ehrgeizig in diesem Moment, bin ich nicht so aufgeregt in diesem Moment, bin ich nicht so bereit zu kämpfen in diesem Moment, weil wir daran streben, uns in Demut zu bekleiden. Wir sagen, ich verstehe, ich bin auch Sünder. Meine Frau, meine Kinder, meine Kollegen, die sind auch Sünder. Ich brauche Gnade, die brauchen auch Gnade. Das ist auch Demut. Ich verstehe, wo mein Platz ist im Evangelium. Und dann versuche ich nicht dann über anderen zu herrschen oder zu denken, natürlich sind alle meine Ideen wunderbar. Ich bin auch bereit einfach, ich habe eine bestimmte Flexibilität durch das Evangelium. Und diese Flexibilität, wenn wir Demut im Herzen haben, kann sehr riesig sein. Ergibt das Sinn? Habt ihr Fragen zu diesem Punkt soweit? Ja. 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 Die Frage ist dann, wie sieht es aus, wenn wir die Sünde zudecken, und können wir das ein bisschen mehr erklären? Ich habe auch das Beispiel von der Frau, die in der Garage vielleicht nicht so gerade geparkt hat. Ein paar Sachen zu verstehen. Zuerst, wir können 1. Petrus 4 aufschlagen. Und 1. Petrus 4,8 ist, wo wir diese Bibelstelle sehen und haben. 1. Petrus 4,8. Und wir lesen hier, vor allem aber, habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünde zudecken. Und wenn, es gibt ein paar Prinzipien zu verstehen, auch im Kontext vom Evangelium. Zuerst, wenn eine Person gegen mich gesündigt hat, diese Person hat eigentlich gegen Gott gesündigt. Und daher, wenn es um Vergebung geht, und das ist auch ein Thema, das wir beim Seminar besprechen nächste Woche, wenn es um Vergebung geht, die Vergebung, die tatsächlich nötig ist, ist zwischen der Person, die gesündigt hat, und Gott. Weil auch wenn ich meine Frau vergebe oder nicht vergebe, sie hat eine Beziehung mit Gott, die Wiederherstellung braucht und Vergebung braucht. Dann in diesem Kontext dann, wenn ich meiner Frau vergebe, ich kann ihr nur sagen, ich bin bereit, eine Beziehung mit dir zu haben. Es kann sein, theoretisch, dass ich meiner Frau vergebe, aber sie nicht an das Evangelium glaubt und Gott ihr nicht vergibt. Ich verstehe, das ist für das Seminar. Aber in diesem Kontext dann kann ich in Liebe, auch wenn meine Frau gegen mich gesündigt hat, ich kann auch einfach sagen, ich werde dann diese Sünde nicht als Werkzeug oder Keil nutzen, um Abstand in unsere Beziehung zu schaffen. Sie muss auch, es ist nicht nötig, wenn die Sünde klein ist, weil ich verstehe durch das Evangelium, die Sünde ist eigentlich zwischen meiner Frau und Gott. Und wenn die Sünde klein ist, dann kann ich einfach diese Sünde zudecken. Ich werde nicht daran denken, ich werde auch verheißen, nicht über diese Sünde zu sprechen. Ich werde diese Sünde nicht als Werkzeug nutzen, um die Beziehung zu beschädigen oder etwas von ihr zu erlangen. Das kann ich einfach zudecken. Und ein paar Prinzipien, die wir lehren, wenn die Sünde dann klein ist und ich verstehe auch, dann müssen wir eine Entscheidung treffen, was ist klein und was ist groß, dann können wir die Liebe zudecken. Aber es gibt auch viele Sünden, wo wir merken, dass die Person, die gesündigt hat, beschädigt sich selbst oder anderen. Und dann haben wir eine Pflicht, die ihr geistlich seid. Ihr habt eine Pflicht, dann auf zu ihr zu gehen und sagen, hey, in einem Geist der Sanftmut, das war nicht richtig, was du gesagt hast oder getan hast oder vielleicht gedacht hast. Und ich möchte dir dann helfen, das zu verändern, Buße zu tun, um Jesus zu ehren. Die sind die zwei Optionen zu haben, oder die wir haben. Ja.
Vielleicht müssen wir noch mal ein anderes Beispiel finden, weil vielleicht ist nicht allen klar, worin die Sünde besteht, wenn man schief einparkt.
Ja, ja. Genau. Und das ist auch... Das ist auch ein wichtiges Prinzip, aber das ist auch Teil des Seminars. Wenn es um Sünde geht, dann muss Gott definieren, was Sünde ist. Und das werden wir auch heute ein bisschen anschauen. Wenn Gott gesagt hat, dass es etwas Sünde ist, dann Gott spricht. Und das ist halt so. Dann haben wir aber auch unsere Vorlieben, wie wir dann parken sollten oder auch wie wir den Tisch decken. Oder ein Beispiel, das ich nutze im Seminar. Wir haben so einen Geschirrspüler und es gibt, nicht wahr, nur eine Weise, in der wir dann alles einräumen. Besteck so einfach organisiert, nicht wahr? Messer, Löffel, Gabel, alles organisiert. Ich bin der Einzige in meiner Familie, die versteht, dass wir nur eine Weise haben, in der wir alles einräumen. Und das ist ein Witz bei uns zu Hause auch. Meine Kinder wissen das, meine Frau weiß auch schon. Und wenn ich dann den Geschirrspüler aufmache, ist es schrecklich, was passiert bei mir zu Hause. Ist einfach eine Vorliebe. Und ich kann natürlich mit meinen Kindern reden und sagen, Kinder, ich bin König hier zu Hause und ich möchte, dass wir das und das machen. Aber wenn Gott nicht gesagt hat, dass die Löffel so aussehen müssen, dann kann ich auch sehr flexibel sein, weil das ist einfach eine Vorliebe von mir. Aber wenn, und das ist auch mein Punkt oder Teil von dieser Lektion mit Demut, aber auch wenn wir von Gott gute Anweisungen haben und er definiert, was Sünde ist, und ich sehe, dass eine andere Person sündigt, dann wenn ich demütig mit dieser Person umgehe, dann werde ich auch verstehen in diesem Moment, dass ich auch Sünder bin und dass ich Gnade brauche. Weil in diesem Kontext von Evangelium, Gott ist so groß. Und nicht, dass wir Gott groß machen müssen, er ist schon groß. Wir müssen einfach erkennen, wer er ist und verstehen, wer er ist und ihn kennenlernen, wie er ist. Und dann schaue ich mich an und ich merke, ich kämpfe täglich mit Sünde. Warum dann rede ich mit meinem Sohn, als ob ich nie mit Sünde kämpfe und herrsche über ihn und sage zu ihm, das war voll doof, warum hast du das gemacht? Und ich denke, aber wenn in diesem Kontext, wenn Gott mich anschaut, meine Sünde gegen Gott ist so viel größer als die Sünde von meinem Sohn gegen mir. Und in diesem Kontext dann habe ich keine andere Option, wenn ich das Evangelium richtig verstehe, keine andere Option, als mit meinem Sohn gnädig und sanftmütig umzugehen. Das ist Demut. Ergibt das Sinn? Haben wir das Bild vor uns, vor den Augen? Ja.
Darf ich noch eine Frage aufwerfen, die wir jetzt vielleicht noch Zeit braucht zum Beantworten. Also das Prinzip des Zudeckens habe ich gut verstanden, aber Sünde aufzudecken, ja, das macht natürlich auch Sinn, aber das ist, glaube ich, ein großes Thema, wo das wirklich notwendig ist und wo man doch lieber sagen soll, lassen wir es, weil Sünde ist ja nicht nur die einzelne Tat, sondern sind ja oft auch die Haltungen, die dazu führen, die sehr versteckt sind und die sehr komplex sind.
Ja.
Und wo ist da die Grenze? Weißt du, zum Beispiel jemand, also ich kenne, oder manche Menschen haben ein anderes Empfinden für Wahrheit als andere. Es gibt Christen, die reden oft Dinge, die nicht so dieser absoluten Wahrheit entsprechen, die wir vielleicht für unseren Standard halten, ja. Ist das dann sofort eine Lüge? Die merken das gar nicht. Und wenn du es denen sagst, merken sie es immer noch nicht. Ja? Oder Leute, die jetzt vielleicht eher im Materialismus zu Hause sind und vielleicht gerne Shopping gehen und du siehst vielleicht diese Haltungen, die da falsch sind, aber du merkst, das bringt vielleicht gar nichts, darüber zu reden. Meine Frage ist, wo ist die Grenze zwischen den Sünden, die wir wirklich ansprechen sollten und denen, die wir nicht ansprechen sollten? Wo wir einfach sagen, wir decken es zu, wir beten, wir kommen klar. Ja, das ist nicht so einfach, ja, glaube ich.
Ja, und ich denke, was nicht einfach ist, ist eine feste Linie oder Grenze zu ziehen. Das ist eher zwei Teilen, Fall für Fall, werden wir dann versuchen zu analysieren. Und dann als großes Ziel in unserem Herzen möchten wir dann Jesus ehren. Und ich denke, wenn wir dann verstehen, in unseren Beziehungen, wir möchten immer etwas tun, um dem Nächsten zu helfen, weil wir den Nächsten lieben, aber zuerst lieben wir Gott und wir möchten Gott ehren. Und dann, als wir diese verschiedenen Gespräche haben, dann wir möchten nicht, dass diese verschiedenen Standards, die wir haben und aufgebaut haben, die sind nicht, was wir anbeten. Das ist eher Jesus. Wir möchten Jesus anbeten. Und dann haben wir immer den Kontext vom Evangelium. Und wir verstehen auch, wenn ein Bruder in der Gemeinde gesündigt hat, diese Sünde ist eigentlich durch Jesus abgedeckt, weil er am Kreuz gestorben ist für diese Sünde. Und unser Ziel ist dann nicht, diese Person zu retten von der Sünde, weil diese Person schon von der Sünde errettet ist. Aber wir möchten dann dieser Person helfen, Jesus zu ehren mit dem Leben. Und dann haben wir nicht, ich würde sagen, keine feste Grenze, sondern in den verschiedenen Beziehungen, die wir haben, wir möchten immer beitragen, wenn das so ein deutsches Wort wäre, Contribution, wir möchten helfen, Stück für Stück, in jedem Gespräch. Und dazu etwas zu sagen für das Seelsorgeprogramm vom EBTC oder auch einfach in der Gemeinde über Seelsorge zu reden. Es ist sehr gut zu lernen, wie wir gute Fragen stellen und wie wir zuhören. Und es gibt verschiedene, es ist so hilfreich in verschiedenen Bereichen des Lebens, wenn wir mit Menschen arbeiten. Wir sind so schnell zu reden oder wir sind so schnell zu denken, was wir sagen möchten, und wir sind schnell zu Entscheidungen zu kommen. Wir sehen, und das, ich meine nicht schlecht ist, aber wir sehen eine Person in der Gemeinde, die etwas macht, und wir denken, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich gut ist. Ich ahne, dass diese Person sündigt in dieser Weise. Wir möchten aber nicht zu schnell sein, zu denken, oh, diese Person hat gesündigt. Aber wir lernen dann, gute Fragen zu stellen, wo diese Person dann erklären kann und reden kann. Und dann können wir auch das Herz dahinter oder helfen, das Herz dahinter zu entdecken. Und dann einfach in einem Geist der Sanftmut zu sagen, es scheint mir, meine Beobachtung ist, das, was du gerade gesagt hast, ist nicht etwas, das dem Evangelium entspricht. Das ist etwas, das Jesus nicht ehrt. Und hier, lass mich dann eine Bibelstelle mit dir lesen. Und dann können wir das Wort Gottes anschauen und dann das verändern. Hier ist ein Beispiel, ganz praktisch von meinem Leben momentan, in Epheser 4, 29. Paulus hat für uns geschrieben, eigentlich Gott durch Paulus, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Kein schlechtes Wort. Welche Worte sind schlecht? Das ist ein Thema mit meinen Teenies. Und wir haben dann eine Liste, eigentlich keine wortwörtliche Liste, aber meine Kinder wissen, welche Worte nicht, die wir nicht sagen dürfen. Aber dann, es gibt diese Worte, die sehr ähnlich sind. Versteht ihr, was ich meine? Und dann meine Kinder hören auch unter Christen, dass viele diese Worte nutzen, die ähnlich sind. Kennt ihr Dang auf Englisch? Dang, das ist ein Beispiel. Ein Beispiel, das wir gerade besprochen haben. Das Wort klingt wie ein Wort, das wir nicht sagen, aber ist nicht das Wort. Ergibt das Sinn? Und dann sagen wir unseren Kindern, wir sollen das Wort nicht sagen. Dann ist es schwer, die sagen, aber Epheser 4, 29, kein schlechtes Wort. Das Wort ist nicht schlecht. Das andere Wort ist schlecht. Dieses Wort klingt nur wie das Wort, das schlecht ist. Und wir haben solche Gespräche. Meine Tendenz als Vater ist einfach zu sagen, besonders mit den Jungs, die ein bisschen älter sind, ich sage, Nein, ihr habt gesündigt, fertig. Aber diese Gespräche zu haben und auch Gespräche zu führen, Fragen zu stellen, warum möchtest du überhaupt das Wort sagen? Und dann können wir das Herz entdecken, was dahinter steht. Und dann haben wir diese Gelegenheiten zu entdecken, was tatsächlich da ist, wo die Sünde tatsächlich liegt oder was diese Neigungen sind. Und dann können wir die in einem Geistersanftmut korrigieren mit dem Wort Gottes. Ergibt das Sinn? Noch eine Frage zu diesem Thema soweit? Okay. Dann, wenn ich sage, und jetzt gehen wir zum nächsten Thema, wenn ich sage dann, durch das Evangelium, durch Demut, dann sollen wir einfach das annehmen, was kommt. Wir sollen eine bestimmte Flexibilität haben. In diesem Kontext des Evangeliums können wir unsere Rettung nicht verdienen. Andere, die sind schon, denen ist schon vergeben. Und wir versuchen dann zu lernen, wie wir in Demut umgehen. Es kann sein, dass wir dann durch das Evangelium oder durch diese Lektion denken, okay, schön, dann ich habe nichts mehr zu tun. Ich kann so flexibel sein, dass ich die Sünde nicht mehr ansprechen muss. Ich kann so flexibel sein, dass ich auch, wer bin ich, einfach Pläne zu machen? Ich werde keine Pläne erstellen. Ich werde nicht daran streben, etwas zu tun. Alles ist schon erledigt. Jesus hat gesagt am Kreuz, Johannes 19, es ist vollbracht. Dann ist es nicht nötig, dass ich in meinem Leben daran strebe, mehr und mehr zu erledigen. Aber ich denke, wenn wir dann die Bibel gut und richtig verstehen und das Evangelium gut verstehen, dann werden wir dann nicht zu dem Punkt kommen oder zu dieser Idee kommen, wo wir aufhören zu arbeiten, sondern durch das Evangelium in Demut werden wir dann daran streben, mehr und mehr und mehr und mehr im Leben zu schaffen. Aber das ist auch eine Idee, die ich aufbauen möchte mit euch. Zuerst lasst uns einfach an das Evangelium nochmal denken und ganz klar und deutlich verstehen wir und glauben wir, dass wir durch das Evangelium gerecht vor Gott stehen. Wir sind alle zusammen bei dieser Wahrheit, nicht wahr? Wir stehen gerecht vor Gott durch das Evangelium. Hier sind ein paar Bibelstellen, die wir anschauen könnten. Epheser 2, 8. Könnt ihr Epheser 2 aufschlagen? Ihr müsst euch sowieso bewegen. Ein bisschen mindestens die Hand kann sich bewegen. Epheser 2. Übrigens, ich finde es sehr schön hier in der Gemeinde, dass fast alle Männer eine echte Bibel haben. Ich meine, nichts Schlechtes, wenn du ein Bibelsoftware-Programm nutzt heute, aber ich finde es schön, eine echte Bibel dabei zu haben. Ich nutze auch Bibelsoftware-Programm. Ich würde sagen, das ist nichts Schlechtes über Amerika, aber es gibt so viele, die die Bibel nicht zur Gemeinde bringen. Nur das Handy. Und die sind beim Handy in der Predigt und ich vertraue, dass sie die Bibel lesen. Aber sehr schön, dass ihr die Bibel dabei habt. Okay, Epheser 2, Vers 8 bis 10, eine so bekannte Bibelstelle. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und hier sind ein paar wichtige Worte für diese Lektion. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das nicht aus euch. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Wir können nichts tun, um unsere Errettung zu verdienen. Habe ich 22 Mal gestern Abend gesagt, sage ich in meinem Dienst jeden Tag. Es gibt nichts, das wir tun können, um die Errettung zu verdienen. Auch könnt ihr Römerbrief 4 aufschlagen. Und ihr kennt vielleicht dieses Beispiel von Abraham, das Paul nutzt, um das Evangelium zu erklären. Römerbrief 4, Abvers 1 sagt etwas Ähnliches zu dem, was wir gerade gelesen haben in Epheser 2. Römerbrief 4, Abvers 1. Was sollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glauben als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke gerechtfertigt anrechnet. Glückselig sind die, deren Gottlosigkeit vergeben und deren Sünde zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Was wir hier im Evangelium haben, ist diese einfache Wahrheit, dass wir errettet sind aus Gnade durch Glauben. Das heißt, dass ich in meinem Leben nichts tun kann, um diese Errettung zu verdienen. Und eine Frage, die ich an euch habe, gibt es etwas zu tun im Leben, das wir tun könnten, um meine Errettung einfach wegzuwerfen? Das ist eine schwere Frage. Wenn meine Errettung aus Gnade durch Glauben geschieht. Gott hat mich errettet durch seine Gnade. Gott, und das ist das Evangelium, nicht wahr? Wenn ich an das Evangelium glaube, Gott offenbart diese Wahrheiten. Ich verstehe diese Wahrheiten und durch Glauben nehme ich diese Wahrheiten an. Ich nehme die wahr. Und in diesem, durch das Evangelium, Jesus nimmt meine Sünde und hat für alle meine Sünde bezahlt. Und ich, nicht aus Werken, nicht was ich getan habe, ich bekomme und ich empfange die Gerechtigkeit Jesu, die ich nicht verdient habe. Und nun die Frage ist, gibt es eine Sünde, die ich begehen kann in meinem Leben, die Jesus oder dafür nicht, Jesus nicht bezahlt hat? Ist meine Gerechtigkeit, die ich empfangen habe aus Gnade als Geschenk, abhängig von meiner Sünde oder die Sünde, die ich nicht begehe? Und die Antwort ist nein. Meine Gerechtigkeit ist nicht von mir abhängig. Meine Gerechtigkeit ist nicht meine Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit ist von Jesus. Das hat Paulus auch geschrieben, Philipper 3, Abvers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das Evangelium lehrt, dass ich eine fremde Gerechtigkeit habe. Ich habe diese Gerechtigkeit empfangen. Nun, wenn ich sündige, ich sage nicht, dass wir eine Ausrede für Sünde haben, das sage ich nicht. Und ich sage auch nicht, dass meine Sünde meine Beziehung keinen Einfluss auf meine Beziehung mit dem Herrn hat. Die hat einen Einfluss. Aber wenn ich sündige heute, dann habe ich meine Gerechtigkeit nicht zerstört. Weil diese Gerechtigkeit ist nicht von mir abhängig, sondern von Jesus. Die ist die Gerechtigkeit Jesus, die mir gegeben ist. Und ich habe immer die Gelegenheit im Leben dann, um Vergebung zu bitten. Und wunderbar, durch das Evangelium, mir ist vergeben. Jesus ist schon für diese Sünde gestorben, die ich begehe heute und auch morgen begehen werde. Seid ihr mit mir? Diese Gerechtigkeit, die wir haben, ist nicht meine Gerechtigkeit. Ich habe die nicht verdient, die ist mir gegeben. Das ist warum das Evangelium so wunderbar ist. Nun können wir wieder diese Frage stellen, okay, wenn es so ist, dass meine Gerechtigkeit nicht von mir abhängig ist, sondern von Jesus abhängig ist, dann was soll ich mit meinem Leben tun? Einfach PS5 spielen. Ich habe nichts mehr zu tun. Meine Gerechtigkeit ist von mir nicht abhängig. Warum sollen wir zur Arbeit gehen? Wenn ich zur Arbeit gehe und leide, dann verdiene ich Geld und ich bin errettet. Aber wenn ich nicht zur Arbeit gehe und kein Geld verdiene, ich bin immer noch errettet. Warum werde ich dann daran streben, etwas zu tun mit diesem Leben? Warum werden wir dann geben? Warum werden wir daran streben, gute Ehemänner zu sein? Warum würden wir etwas mit dem Leben tun? Und das ist genau der Punkt. Wenn wir das Evangelium verstehen und dass wir dann diese Gerechtigkeit von Jesus empfangen haben, dann wird diese Gerechtigkeit uns antreiben, wird uns einfach leiten und führen, etwas mit unserem Leben zu tun, damit wir Danke sagen. Das hat Paulus geschrieben in 2. Korinther. Könnt ihr 2. Korinther aufschlagen? Kapitel 5 in 2. Korinther. Vers 14. 2. Korinther 5, Vers 14. Paulus hat geschrieben, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, das ist das Evangelium, das wir erklärt haben heute Morgen, so sind alle gestorben und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Seht ihr jetzt eine Verbindung zwischen Demut und Eifer? Vielleicht nicht, aber das ist okay, ich kann erklären. Demut ist, wo wir auch sagen und glauben, von Herzen glauben, dass wir super klein sind. Und wir sehen hier, dass Jesus, der groß ist, für uns, die klein sind, gestorben ist, damit wir nicht mehr für uns selbst leben, weil das ist einfach Stolz. Es gibt keinen Grund dafür, warum wir für uns selbst leben. Das wäre eigentlich in diesem Kontext verrückt, für uns selbst zu leben, weil Gott so groß ist, weil er so herrlich ist, weil er so vollkommen ist, dass Gott uns errettet, damit wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und daher sehen wir und verstehen wir, dass wir einfach Diener sind, connect sind, dass wir Arbeiter sind, dass wir einfach, wir sind da, nicht damit anderen uns dienen können, sondern wir sind da, um dem Herrn Jesus mit unserem Leben zu dienen. Das ist auch so einfach im Westminster Katechismus, die erste Frage, die gestellt ist, was ist das höchste Ziel des Menschen? Kennt ihr auch die Antwort von diesem? Das schön. Und die Übersetzung, die ich hier habe, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihn zu erfreuen. Jesus ist für uns gestorben, nicht damit wir für uns selbst leben. Er ist für uns gestorben, damit wir auch verstehen, auch wenn er nicht für uns gestorben ist, hat er recht. Wir sollten ihm sowieso dienen. Aber durch das Evangelium Jesus lehrt uns und zeigt uns, dass wir hier sind, nicht mehr für uns selbst zu leben, sondern für ihn, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Und daher können wir sagen, okay, in meinem Leben, ich verstehe, dass meine Pläne, die ich erstelle, vielleicht nicht zustande kommen. Ich verstehe in meinem Leben, dass ich Ziele haben könnte, die ich nicht erreiche. Ich bin okay damit. Das kann ich akzeptieren, annehmen. Ich bin super flexibel im Leben. Ich könnte in Deutschland leben, ich könnte in Kalifornien leben, Hawaii, Fiji, wo auch immer nötig ist, kann ich da leben. Wir sind flexibel. Auch wenn meine Kinder gehorchen oder nicht gehorchen, ich bin flexibel. Nicht, dass ich eine Ausrede für Sünde mache, aber es stört mich nicht. Weil wir haben durch das Evangelium in Demut diese Flexibilität. Aber das bedeutet nicht, dass wir dann aufhören im Leben etwas Gutes zu tun. Andersrum, das heißt durch das Evangelium in Demut streben wir daran, mehr und mehr und mehr zu dienen, so weit wie möglich. Weil Jesus für uns gestorben ist. Das Evangelium, hier ist meine Zusammenfassung. Wenn ihr bereit seid, einfach etwas aufzuschreiben. Das Evangelium befreit uns von einem leistungszentrierten Leben zu einem Evangelium-zentrierten Leistung. Seid ihr mit mir? Das Evangelium befreit uns von einem leistungszentrierten Leben. Wir sind befreit von einem leistungszentrierten Leben zu einem evangeliumszentrierten Leistung. Wir sind befreit von einem leistungszentrierten Leben zu einem evangeliumszentrierten Leistung. Zu einer evangeliumszentrierten Leistung. Durch das Evangelium, wie ich schon erklärt habe, Epheser 2, Philipper 3, 2. Korinther, Römer 4, wir verstehen 100% durch das Evangelium, dass ich meine Errettung nicht verdienen kann. Ich stehe gerecht vor Gott, nicht weil ich etwas mit meinem Leben getan habe, nicht weil ich etwas mit meinem Leben heute tue oder ich in den nächsten X Jahren dann etwas tun werde. Ich stehe gerecht vor Gott, weil Jesus schon das perfekte Leben gelebt hat und für mich gestorben ist. Er hat das Leben gegeben. Er hat für meine Sünde gelitten. Er hat meine Schuld weggenommen und er hat mir seine Gerechtigkeit gegeben. Nun stehe ich gerecht vor Gott, nur weil Jesus für mich gestorben ist. Und diese Wahrheit treibt mich an, nicht und treibt uns an, nicht zu sagen, okay, dann muss ich nichts mehr tun. Ich kann einfach chillen. Ich habe diese Gerechtigkeit, die ich brauche. Eintrittskarte, fertig. Dieses Evangelium, diese einfache Wahrheit, treibt mich an zu denken von Herzen, schön, Jesus ist für mich gestorben und das heißt, dass ich nun für ihn leben möchte. Und das heißt, dass ich dann daran strebe, so eine evangeliumzentrierte Leistung zu haben. Das heißt auch, dass ich dann die Bibel lese und ich versuche herauszufinden, was Gott von mir erwartet. Und dann strebe ich daran, das zu tun, was er möchte. Nicht, weil ich stolz bin und denke, das schaffe ich. Nicht, weil ich denke, oh schön, wenn ich alle diese Aufgaben erledige, dann werde ich die Gerechtigkeit Jesu haben. Das sind falsche Denkweisen. Aber ich kann morgens aufstehen und dann meinen Plan für den Tag anschauen und Stück für Stück daran arbeiten, etwas zu tun mit meinem Leben, um Jesus zu ehren, weil er für mich gestorben ist und ich seine Gerechtigkeit habe. Und ich möchte einfach ihn ehren mit meinem Leben. Das kann ich tun. Aber auch, wie ich gesagt habe, fast jeden Tag stehe ich auf und ich schaue den Plan an für den Tag. Und ich kann euch sagen, mindestens bei mir, es ist selten, dass alles tatsächlich passiert, wie ich geplant habe. Das ist 100% in Ordnung. Das ist okay. Demut. Wir sagen, wer bin ich einfach, meinen Tag zu bestimmen? Gott ist souverän. Aber nicht in einer Weise, wo wir sagen, oh, Gott ist souverän, dann werde ich einfach hier am Sofa chillen. Und wenn Gott bereit ist, dann wird ihr mich bewegen. Wir stehen auf, besonders als Männer. Und wir schauen den Plan an für den Tag. Und wir versuchen etwas zu erledigen mit diesem Tag für den Herrn. Nicht, um seine Liebe zu verdienen, nur weil er einfach uns schon liebt. Und wir möchten einfach dann ihn ehren und ihn verherrlichen in diesem Leben. Diese Liebe des Christus einfach drängt uns, das zu tun. Durch das Evangelium wachsen wir in unserer Liebe für Gott, und Liebe nicht für mich selbst, sondern für Gott treibt mich an, Gott zu dienen mit einer evangeliumzentrierten Leistung. Ergibt das Sinn? Fragen zu diesem Punkt soweit? Noch nicht. Ja. Eine Frage.
An? Nein? Ah, jetzt. Du hast jetzt gesagt, das Evangelium befreit uns von einem leistungszentrierten Leben zu einer evangeliumzentrierten Leistung.
Ja.
Aber trotzdem habe ich mich schon mit einigen Geschwistern auch unterhalten, und es kommt immer wieder vor, dass in der Gemeinde trotzdem das leistungszentrierte Leben in Form praktisch in einem christlichen Gewand immer noch da ist. Also wie unterscheidest du bei dir in der Gemeinde oder auch bei den ganzen Gesprächen, die du hast, diesen Unterschied in der Gemeinde? Weil es gibt das, weil wir alle Sünder sind, gibt es trotzdem die leistungsorientierten Christen in der Gemeinde. Also es gibt beides. Wie machst du da den Unterschied und wie hilfst du vielleicht auch der Gemeinde, das zu sehen und das vielleicht auch zu ändern?
Ja, ich finde es wichtig, dass wir in der Gemeinde, besonders in der Gemeinde, eine Kultur der Gnade haben, damit alle Mitglieder verstehen, auch wenn die etwas nicht erledigen, dass wir 100% verstehen. Und wenn wir dann diese lebenszentrierten oder diese leistungszentrierten Leben haben, oder wenn wir so eine Kultur haben, wo es immer tun, es geht alles um tun und schaffen, dann werden die Mitglieder in der Gemeinde oft dann diesen Druck spüren, dass die Mitglieder nie gut genug sind. Und es gibt, ich würde sagen, nicht von der Schrift, nicht von der Bibel, von Erfahrung in einer Gemeinde, es gibt einige, die eine sehr hohe Kapazität haben. Es gibt ein paar. Es gibt die meisten, die eine normale Kapazität haben. Und es gibt einige, die eine kleinere Kapazität. Kapazität. Ja. Danke, dass du das gesagt hast. Ja, Leistungsfähigkeit ist mir ein bisschen einfacher zu sagen. Die schaffen viel. Es gibt einige, ein paar, wir sind Männer. Ich gehe davon aus, in dieser Gruppe auch, es gibt ein paar Männer, die einfach viel schaffen, sehr schnell, leistungsfähig. Und wir sagen, hey, lasst uns etwas bauen, schon erledigt. Okay, lasst uns etwas tun, schon erledigt. Lasst uns ein Buch lesen. Und einige von uns, wir lesen mit einer normalen Geschwindigkeit. Und für einige in der Gemeinde, bevor sie das Buch gekauft haben, die haben schon das Buch gelesen. Es ist einfach so. Dann es gibt die normale Menschen und dann es gibt ein paar, die immer ein bisschen hinterher sind. Wenn wir dann wenn der Fokus auf Leistung liegt, dann werden die Männer, die viel schaffen, die werden stolz sein. Oft. Die werden dann einfach, und auch die anderen, die normalen Männer, werden einfach sagen, oh, das ist etwas sehr Gutes und wir sind einfach schlimm, wir sind normale Menschen. Und die nicht so leistungsfähig sind, die werden oft ein schlechtes Gewissen haben. Wir sind nie gut genug. Ich verstehe, die Umstände werden uns dann dahin führen, diese Gedanken zu haben. Aber eine evangeliumszentrierte Leistung ist unterstützt durch eine Kultur, wo alle verstehen, dass der Boden vor dem Kreuz eben ist. Und der, der viel leistet, braucht Gnade, benötigt Gnade, genau wie der, der nicht viel leistet. Weil diese Prinzipien, diese einfachen Prinzipien des Evangeliums, auch der, der viel im Leben schafft, hat nicht genug getan, um seine Errettung zu verdienen, seine Gerechtigkeit zu verdienen. Er braucht das Evangelium genau wie alle anderen Männer das Evangelium brauchen. Und wenn wir dann oft darüber reden, sagen, hey, es ist eigentlich egal, wie schön dein Leben aussieht, wie organisiert du bist und wie viel du leistest oder leisten kannst. Jesus ist für dich gestorben und du stehst gerecht vor Gott, weil Jesus für dich gestorben ist. Und nun möchten wir dann in der Gemeinde diese Kultur aufbauen, wo wir alle sagen, wir sind einfach von dieser Liebe Jesu angetrieben. Das treibt uns an, dann dass wir alle versuchen, etwas mit diesem Leben zu tun. Und dann werden wir dann bestätigen, wenn der eine liest paar hundert Seiten pro Wochenende, und wir sagen, super, gut gemacht. Die normalen Männer, wir lesen 50 Seiten pro Wochenende und ein paar haben 2 Seiten pro Wochenende. Aber wir bestätigen, dass die, die nicht so leistungsfähig sind, die haben versucht auch. Und das bestätigen wir. Super. Weiterhin. 2 dieses Wochenende, 2 nächstes Wochenende. Durch das Jahr wirst du auch ein Buch lesen. Vielleicht 2 Bücher lesen. Wunderbar. Durch das Evangelium können wir das sagen. Aber wenn wir dann leistungszentriert sind, dann werden wir dann dem sagen, nicht gut, nicht gut genug. Aber dem werden wir sagen, super, wunderbar. Und das ist nicht besonders evangeliumzentriert. Mikro für eine Frage.
Was ergänzen? Also ich denke, ich muss mich eben einfach selbst prüfen, ob ich alles für Jesus tue, was in meinen Kräften steht, oder ob ich mehr tun könnte. Das ist die Lösung, aber es ist auch das Problem. Natürlich kann ich auch betrügen und kann den anderen vormachen, ich kann einfach nicht mehr, könnte aber eigentlich vielleicht doch, bin bloß zu bequem oder habe andere Gründe, weshalb ich halt mich nicht so anstrenge. Ja. Mhm. Aber es geht nicht anders. Also wenn man jetzt die anderen betrügt auf so eine Weise, dann betrügt man doch letztlich sich selbst, weil man eben in dem Verhältnis zu Jesus versagt. Ja. Mhm. Denn es ist einfach, er ist es wert, dass ich alles für ihn einsetze, was nur möglich ist, weil er mich ja eben errettet hat. Das ist diese Dankbarkeit, von der du auch gesprochen hast.
Ja.
Also man kann, glaube ich, keinen Ratschlag geben. Man kann nur jedem selber sagen, prüfe dich und guck, ob das bei dir wirklich in Ordnung ist oder ob da noch mehr möglich wäre.
Ja, ja. Und ich fand es hilfreich, was Mike gesagt hat heute Morgen, dieser Satz, dass wir können diese Lieder singen und diese Wahrheiten, an diese Wahrheiten reden oder über diese Wahrheiten mal reden und wir denken, oh, die sind so einfach, aber regelmäßig dann an diese Wahrheiten zu denken, des Evangeliums, der Gnade, Demut, diese Prinzipien, die wir hatten und dann in den verschiedenen Aufgaben, die wir haben, das ist nicht unbedingt, dass wir bevor der Aufgabe bei der Arbeit dann die Bibel aufschlagen müssen, jedes Mal, um eine Bibelstelle zu lesen. Ich habe kein Problem damit, wenn du das tust, aber normalerweise im Leben, wo wir die Bibel studieren und im Herzen auswendig lernen, dann in diesen Aufgaben, die wir haben, wir denken an Philipper 3, Wir denken an Philipper 3,7. Wir denken an Römer 4. Und diese Bibelstellen kommen häufig vor in unseren Gedanken, damit wir in diesem Kontext des Evangeliums daran streben, Jesus zu ehren in dem, was wir tun. Besser für die Aufnahme.
Ist an? Ja, gut. Ich muss noch mal ganz kurz drüber nachdenken. Genau. Möglich ist immer mehr, auf jeden Fall. Das gilt für jeden von uns. Aber es gibt auch eine wichtige Sache, die man bedenken sollte, und zwar, ob man wirklich, wenn man im Evangelium sehr bestrebt ist, dass man auch berücksichtigt, was man selber im Leben hat, wie Familie, Gemeinde und alles. Und es gibt ja eine Ordnung. Also an erster Stelle steht Gott, an zweiter Stelle deine Familie und an dritter Stelle die Gemeinde. Das heißt, man sollte auch nie die Familie sozusagen hinten anstellen und alles für die Gemeinde tun. Dann ist es auch nicht richtig, weil als erstes musst du deine Familie im Glauben versorgen, bevor du irgendwie groß in der Gemeinde sozusagen tätig sein kannst. Also die Reihenfolge muss man dann auch bedenken, und das wollte ich jetzt nochmal so zufügen. Also es ist nicht immer alles so leicht gesagt halt. Ne?
Ja, ist schön. Und deswegen habe ich auch Weisheit ausgewählt als der nächsten Punkt, weil wir auch Weisheit brauchen. Und oft nutzen wir eine Illustration, nicht so eine Liste von Gott, Familie, Gemeinde, aber eher Bällen, die wir versuchen in der Luft zu halten. Und Gott ist in jedem Ball. Gott ist alles. Und er ist auch, Gott ist nicht nur der Kontext, sondern Umfeld. Gott ist unser Umfeld. Alles geschieht mit Gott und in Gott. Und dann haben wir diese verschiedene Aspekte. Und manchmal, die Gemeinde braucht ein bisschen mehr Zeit. Und ich sage meiner Frau, hey, ich fliege nach Deutschland für eine Woche. Aber manchmal dann gehen wir nicht zum Hauskreis, weil meine Familie, besonders meine, das hat passiert oft, wenn meine Kinder klein waren, war so durcheinander zu Hause, dass wir gesagt haben, nee, ich komme nicht zum Hauskreis, weil wir einfach, wir haben so eine Baustelle hier momentan, dass wir versuchen, alles in Ordnung zu bringen, damit wir wieder alle diese Bälle zusammenhalten. Ich habe noch mehr zu sagen zu diesem Thema, wie wir dann Jesus mehr und mehr und mehr ehren können mit einem Evangelium, mit einer evangeliumsintegrierten Leistung. Es ist schon Zeit für Pause, glaube ich. Fünf Minuten. Super. Dann werde ich die nutzen. Dann, ich habe ein paar Ideen hier aufgeschrieben. Wenn wir verstehen die Theorie und auch diese Theologie, wir möchten dann daran streben, Gott zu ehren. Wir möchten für ihn leben, nicht mehr für uns selbst leben, sondern für Jesus, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Dann ist mein Argument, dass wir daran arbeiten sollten, in diesem Kontext des Evangeliums, alle uns hinzugeben, um Jesus zu ehren. Und nicht, dass wir durch das Evangelium und durch diese Wahrheit, dass ich eine Gerechtigkeit bekommen habe und empfangen habe, dass wir nicht dann sagen, okay, dann ist mein Leben eigentlich ein gechilltes Leben, sondern dass wir denken im Herzen und von Herzen, ich möchte dann daran streben, etwas Gutes mit meinem Leben zu tun und so weit wie möglich, so viel wie möglich. Aber das möchte ich auch erklären in den nächsten Ideen und Punkten, die ich aufgeschrieben habe. Wir haben dann etwas Allgemeines in Kolosser 3, 23, 24. Vielleicht kennt ihr diese Stelle, ihr könnt auch aufschlagen. Wir schauen diese Bibelstelle kurz an. Kolosser 3, meine ich, 23 und 24. Als allgemeines Prinzip in dieser Lektion, Kolosser 3, 23 und 24. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Noch einmal, hier sehen wir, wie Demut etwas zu tun hat mit diesem Thema der Eifer oder Leistung. In allem, was wir tun, möchten wir dann das tun von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Wir in Demut verstehen wir, dass Gott so groß ist, das Evangelium so groß ist, Jesus so groß ist, dass das ganze Leben auf Jesus gerichtet ist. Und hier hat Paulus einfach geschrieben, alles, was ihr tut, wenn wir aufstehen, wenn wir frühstücken, wenn wir arbeiten, Dienst in der Gemeinde, Familie, was auch immer, alles, was wir tun, das tun wir von Herzen. Diese Gewohnheit, die wir aufbauen, ständig an Jesus zu denken, regelmäßig durch den Tag einfach an die Bibel zu denken, diese biblische Wahrheiten, und dann wenden wir diese biblischen Prinzipien an in den verschiedenen Umständen, um Jesus zu ehren, von Herzen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, wir dienen Christus, er ist für uns gestorben und auferstanden. In allem, was wir tun, möchten wir dann kein leistungszentriertes Leben haben, sondern eine evangeliumzentrierte Leistung. Und alles, was wir tun, wir denken daran, wie könnte ich das tun, um Jesus zu ehren. Hier sind ein paar spezifische Beispiele, oder hier, ich nenne ein Beispiel. Wir beginnen in der Gemeinde. Das ist einfach, ich habe Gemeinde als Beispiel ausgewählt. Es gibt verschiedene Beispiele, die wir anschauen könnten. In 1. Petrus 4, 10, wir haben 1. Petrus 4, 8 gelesen früher, aber hier 1. Petrus 4, Vers 10, wenn ihr aufschlagen möchtet, dürft ihr. 1. Petrus 4, 10. Dient einander. Ihr kennt diese Stelle, nicht wahr? Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Christus Jesus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier sind die genauen Themen, die wir haben heute. Wir sollen einander dienen in Demut. Jeder mit der Gnadengabe, die wir empfangen haben. Wir möchten so arbeiten oder dienen, so gut wie möglich, durch die Kraft, die Gott uns gibt, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Christus Jesus. Petrus hat nicht geschrieben für uns, hey, ihr müsst super gut in der Gemeinde dienen, um die Gerechtigkeit zu verdienen. Hey, deine Rettung ist vom Dienst in der Gemeinde abhängig. Hat Petrus nicht geschrieben. Das hat er nicht geschrieben. Petrus, wenn wir Petrus' Brief lesen, den ersten Brief hier lesen, ganz klar und deutlich, das Evangelium kommt vor, wie wir tatsächlich errettet sind. Zum Beispiel 1. Petrus 3,18. Jesus, der Gerechte, ist für uns die Ungerechten gestorben, damit er uns zu Gott bringt. Das ist das Evangelium überall in den Brief oder im Brief hier. Petrus hat nicht geschrieben, hey, wir sollen dienen, um die Errettung zu verdienen. Er hat gesagt, hey, ihr seid errettet. Ihr habt die Gerechtigkeit Jesu. Nun sollt ihr so dienen in einer Weise, wo wir Jesus verherrlichen. Ergibt das Sinn? Das ist die Motivation, die wir haben. Die ist, und ich verstehe, diese Motivation ist ein Prinzip, das allgemein ist. Aber wenn ich dann ein bisschen Freiheit nehmen darf, und dann konkret über die Anwendung sprechen darf, dann sollen wir solche Männer sein, die anhand der Gnadegabe, die wir bekommen haben, empfangen haben, die einfach daran streben, der Gemeinde zu dienen, mit Kraft, mit Macht, mit Fleiß, mit Eifer. Ergibt das Sinn? Wenn wir dann diese Prinzipien zusammenbringen und in der ganz konkreten der Anwendung denken, ich denke auch an mich selbst. Mike hat auch gesagt, ich bin ein normaler Mensch. Ich bin kein Superstar. Aber ich habe das Vorrecht, dass ich oft für Gott reden darf. Und wenn ich für Gott reden darf, dann verbringe ich Zeit zu lesen, zu studieren, Notizen aufzuschreiben, meine Gedanken einfach zu organisieren. Das mache ich nicht perfekt, aber mit Eifer und ich hoffe auch mit Fleiß habe ich etwas vorbereitet für den Dienst, den ich habe. Wer spielt ein Instrument hier oder dient in der Musik in der Gemeinde? Einige von euch. Ich gehe davon aus, dass ihr auch in dieser Weise dient, nicht wahr? Ich verstehe, einige von euch sind so begabt, ihr kommt nach vorne ohne Vorbereitung, du nimmst die Gitarre und du spielst etwas Wunderbares und kann etwas singen. Das verstehe ich, aber normalerweise sehen wir das mindestens für den Gottesdienst am Sonntag, die Musiker kommen zusammen mit Vorbereitung. Und es ist nicht der Fall, dass wir dann einfach ganz gechillt nach vorne kommen für die Musik und etwas spielen. Ihr versucht, so weit wie möglich ihre Gaben zu nutzen, etwas Gutes für die Gemeinde zu tun. Die predigen und ich, die lehren. Kinderstunde ist auch so, nicht wahr? Wir möchten, und ich verstehe, es passiert manchmal im Leben, dass wir ein bisschen spät sind in der Vorbereitung. Habt ihr Kinderstunde? Ja. Ich verstehe, es ist manchmal passiert, aber wenn du in diesem Dienst, Kinderstunde, Dienst, dann ist es einfach zur Ehre Gottes, dass du deine Gaben und dass du dich einbringst, um diese Kinderstunde so gut zu leiten wie möglich. Gibt das Sinn? Okay, ich habe noch mehr zu sagen, aber meine 5 Minuten sind schon vorbei, plus 3. Wir kommen zurück zu diesem Punkt nach dem Essen und dann können wir weiter über die praktische Sachen reden.